Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir blicken auf die Tage vom 16. bis 19. September zurück nach Rom. Dort haben sich die Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der 16. getroffen, um über die Erlösung des Menschen nachzudenken. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott, so singt es der Psalmist. Die Frage der Erlösung des Menschen im Licht des Christusglaubens, dieses Thema hatten sich die Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der 16. gestellt, sowohl in internen Gesprächen und Debatten als auch in einem öffentlichen Symposium, und das haben wir übertragen am Samstag. Kurt Kardinal Koch ist Präsident des Päpstlichen Rates für die Förderung der Einheit der Christen. Und Benedikt der 16. hat Kurt Kardinal Koch persönlich zum Protektor der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der 16. berufen. Kardinal Koch führte in das Thema der Tagung ein, das Thema die Erlösung des Menschen im Licht des Christusglaubens. Und Kardinal Koch stellte klar, dass über die Erlösung von uns Menschen nur im Licht des Christusgeheimnisses in adäquater Weise nachgedacht werden kann. Kardinal Koch zitierte Benedikt den 16., der sagte, Jesus Christus ist das Gesicht Gottes für uns. Mehr noch, Zitat, der fleischgewordene Sohn ist die Kommunion zwischen Gott und den Menschen.
Lieber Herr Erzbischof Genswein, verehrte Schwestern und Brüder im Glauben, im Namen der beiden Schülerkreise von Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16., darf ich Sie auch in diesem Jahr zu unserem Symposium über die Frage nach der Erlösung des Menschen im Licht des Christusglaubens begrüßen. Ich heiße Sie herzlich willkommen und danke Ihnen für das Interesse, das Sie mit Ihrer des Menschen im Licht des Christusglaubens begrüßen. Ich heiße Sie herzlich willkommen und danke Ihnen für das Interesse, dass Sie mit Ihrer Gegenwart hier im Saal oder zu Hause am Radio Horeb oder Fernsehen EWTN bekunden. Gemäß dem Motto des Volksmundes, dass alle gute Dinge drei sind, ist es bereits das dritte öffentliche Symposium, das die beiden Schülerkreise organisiert haben, und zwar mit dem Ziel, bedeutsame Fragen der heutigen Zeit und Herausforderungen auch in unserer Kirche im Licht der tief im Glauben der Kirche verwurzelten Theologie von Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16., zu beleuchten und nach glaubwürdigen und tragfähigen Antworten zu suchen. Im vergangenen Jahr ist das Symposium der Frage nach Gott in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen gewidmet gewesen. Im Mittelpunkt der Überlegungen hat dabei die Glaubensüberzeugung gestanden, dass wir Christen nicht einfach an irgendeinen Gott glauben, sondern an einen Gott, der mit uns Menschen in Beziehung stehen, für uns Menschen da sein und deshalb unser Heil will. Den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, bekennen wir im großen Glaubensbekenntnis von Nicäa, Konstantinopel, deshalb mit den Worten, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Es erweist sich von daher als folgerichtig, dass auf das Symposium über die Frage nach Gott im vergangenen Jahr das heutige Symposium folgt, auf dem wir dem Geheimnis der Erlösung von uns Menschen nachdenken wollen. Damit ist die entscheidende Wegweisung gegeben, dass über die Erlösung von uns Menschen nur im Licht des Christusgeheimnisses in adäquater Weise nachgedacht werden kann. Denn in Jesus Christus hat sich Gott, der Schöpfer, der Urgrund und Urquell alles Seienden, konkret offenbart und uns sein wahres Gesicht gezeigt. Jesus Christus ist das Gesicht Gottes für uns. In ihm hat sich Gott in Liebe unserem menschlichen Gesicht zugewendet, sodass wahre Kommunikation zwischen Gott und Mensch, zwischen Himmel und Erde geschehen kann. Oder mit den Worten von Josef Ratzinger, Der fleischgewordene Sohn ist die Kommunion zwischen Gott und den Menschen. Die Menschwerdung des göttlichen Logos, in dem uns die Wahrheit und Liebe Gottes in Person begegnen, ist das Zentraldogma des christlichen Glaubensgeheimnisses und deshalb auch die innerste Mitte des theologischen Denkens von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Seine Theologie ist in ihrem zentralen Kern christozentrische Theologie der Inkarnation, der Fleischwerdung Gottes, in der das ganze Geheimnis der Erlösung einbeschlossen ist. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Dieses Glaubensgeheimnis versteht sich freilich in der heutigen Welt und selbst in der Kirche nicht mehr von selbst, weshalb es neu erschlossen werden muss. Dabei gilt es, beim Elementarsten zu beginnen, nämlich bei der Frage nach dem Menschen. Da es ja der Mensch ist, dem Gott die Erlösung schenken will, stellt sich die Frage, wie sich der Mensch selbst versteht, sodass er für das Geschenk der Erlösung empfänglich sein kann. Gemäß der sensiblen Analyse von Josef Ratzinger gibt es dabei zwei völlig konträre Möglichkeiten des menschlichen Selbstverständnisses, die er als die gnostische und die christliche beziehungsweise christologische Sichtweise bezeichnet. In der gnostischen Sicht, und zwar in der antiken ebenso wie in der modernen, kann Gott auf keinen Fall als Liebe verstanden werden, und zwar schlicht deshalb, weil Liebe den Menschen abhängig macht. Dem Gnostiker erscheint die Liebe als zu unsicher und deshalb zu gefährlich. Denn in der Liebe ist man auf das angewiesen, was man nicht selber machen, sondern das man nur erwarten und empfangen kann. Dieses unerträgliche Gefühl der Abhängigkeit und der Ausgeliefertheit an andere, das mit der Liebe gegeben ist, muss aber überwunden und beseitigt werden. Hier scheint der tiefste Grund auf, dass im gnostischen Weltbild die ganze Schöpfung als Abhängigkeit und Gott als Grund dieser Abhängigkeit betrachtet wird, sodass mit der prinzipiellen Absage an die Schöpfung auch der Schöpfer verneint werden muss. Da man nur auf das Verfügbare, vor allem auf das Wissen, das Macht über die Welt gibt, bauen darf, zielt die gnostische Option auf Wissen und Machen durch Wissen als die einzig verlässige Erlösung des Menschen, die sich deshalb auch nicht der geschaffenen Welt vertraut, sondern der zu Erschaffenden, die kein Vertrauen mehr braucht, sondern nur noch können. In die völlig konträre Richtung zielt die Überzeugung des christlichen Glaubens. Sie geht davon aus, dass der Mensch abhängig ist und dass er sein eigenes Sein und Wesen verleugnen muss, wenn er seine Abhängigkeit bestreitet. Der Christ, der sich als Ebenbild eines Gottes, der selbst im innergöttlichen Leben in Beziehungen, nämlich in der trinitarischen Liebesgemeinschaft lebt, versteht, kann gemäß seiner geschöpflichen Verfassung gar nicht anders als vom Anderen her und in einem grundlegenden Vertrauen zu leben. Solche Abhängigkeit ist aber weder verdemütigend noch degradierend, insofern sie die Form der Liebe hat. Denn dann erweist sie sich nicht mehr als Verminderung des eigenen durch die Konkurrenz von anderen, sondern dann konstituiert sie das eigene gerade als eigenes und befreites, wie Josef Ratzinger hervorhebt. Der Mensch ist abhängig, das ist seine primare Wahrheit. Weil es so ist, kann nur die Liebe ihn erlösen, weil nur sie Abhängigkeit in Freiheit umwandelt. Im Licht des christlichen Glaubens ist es die Liebe Gottes, die solche Umwandlung bewirkt und die auch die menschlichen Beziehungsstörungen, nämlich die Sünden, heilt. Der christliche Glaube ist deshalb überzeugt, dass bereits Gottes Schöpfung Ausdruck seiner Liebe ist und dass wir Menschen nicht anders als auf dem Fundament einer Liebe existieren. Das bedeutet vor allem, dass Gott deshalb unser Erlöser ist, weil der Erlöser auch der Schöpfer ist. Und dass nur der Schöpfer unser Erlöser sein kann, ist deshalb die innerste Mitte des soteriologischen Denkens von Josef Ratzinger, die er mit diesen prägnanten Worten zum Ausdruck gebracht hat. Erlöst werden können wir nur, wenn der, von dem wir uns abgeschnitten haben, neu auf uns zugeht und uns die Hand reicht. Nur das Geliebtwerden ist erlöst werden, und nur die Liebe Gottes kann die gestörte menschliche Liebe reinigen, das von seinem Grund her verfremdete Beziehungsgefüge wiederherstellen. Wenn wir dieses Kerngeheimnis der Liebe bedenken und in ihm den Wärmestrom der Erlösung wahrnehmen, dann leuchtet von selbst ein, dass wir Menschen unmöglich uns selbst erlösen können, dass wir vielmehr nur erlöst werden können und dass unser Erlöstwerden im Geliebtwerden besteht. Bereits in der menschlichen Erfahrung geht dem Lieben können immer das Geliebtwerden voraus. Erst recht ist die Liebe Gottes zu uns Menschen das Fundament eines erlösten und deshalb liebenden Lebens. Erst und nur, wenn wir bereit sind, dieses von Gott geliebt werden anzunehmen und anzuerkennen, können wir in jene Region kommen, in der von Erlösung gesprochen werden kann. Dieses Geheimnis der erlösenden Liebe Gottes, liebe Schwestern und Brüder, steht im Mittelpunkt unseres heutigen Symposiums, das dieses Geheimnis entfalten und vertiefen will. Gemäß Programm war vorgesehen, dass Herr Kardinal Angelo Amato die Grundzüge der katholischen Soteriologie uns präsentiert. Da er erkrankt ist, kann er leider am Symposium nicht teilnehmen. Wir wünschen ihm gute Besserung und gedenken seiner im Gebet. Ich bin Herrn Professor Ralf Weimann sehr dankbar, dass er diese Aufgabe übernommen hat. Er ist Professor für Dogmatik und Bioethik an der Päpstlichen Universität Heiliger Thomas von Aquin und am Päpstlichen Athenäum Regina Apostolorum in Rom und ist auch Mitglied des neuen Schülerkreises. Professor Weimann hätte ohnehin im zweiten Teil des Symposiums ein Statement über die anthropologischen Voraussetzungen der Soteriologie vorgetragen. Da die Frage, wovon wir Menschen denn eigentlich erlöst sind, in die Mitte der Soteriologie gehört, kann Professor Weimann diese Frage jetzt in einem noch größeren Zusammenhang erörtern. Die denkerische Verantwortung der anthropologischen Voraussetzungen der soteriologischen Botschaft wird auf jeden Fall in erster Linie die Realität der Sünde bedenken, verstanden als Macht, die geschöpflichen Beziehungen zu stören und zu zerstören, und die Realität der Erbsünde, die Josef Ratzinger so deutet: Sünde bringt Sünde hervor und alle Sünden der Geschichte hängen untereinander zusammen. In ihrem ganzen Ernst wird die fatale Realität der Sünde freilich erst im Licht der Botschaft der Erlösung sichtbar. Ich begrüße Herr Professor Weimann herzlich und danke, dass Sie uns die Grundzüge der katholischen Soteriologie erläutern werden. Nach der Pause werden drei Statements folgen, die einzelne Aspekte der Grundthematik näher beleuchten werden. Dieser Teil des Symposiums und die anschließende Diskussion im Plenum wird moderiert werden von Herrn Martin Lohmann, Journalist und Publizist und korrespondierendes Mitglied des neuen Schülerkreises. Ihnen herzlichen Dank für diesen Dienst. In diesem zweiten Teil drängt sich an erster Stelle im Blick auf die heutige Situation des Glaubenslebens und des Glaubenswissens auf, sich den Herausforderungen zu stellen, denen die christliche Botschaft von der Erlösung heute ausgesetzt ist. Denn in einer Zeit, in der die gnostische Versuchung in dem Sinne wieder virulent geworden ist, dass das Passiv des Erlöstwerdens verdrängt und durch das Aktiv des eigenen sich Erlösens durch Wissen, Können und Machen ersetzt Und die Botschaft der Erlösung mit dem elektrisierenden Stichwort der Emanzipation bis hin zur Selbsterlösung übersetzt wird. In dieser Situation bedarf es dringend einer Rechenschaft darüber, wie die christliche Soteriologie angesichts der heutigen Glaubenssituation glaubwürdig verantwortet werden kann. Ich begrüße herzlich Frau Professorin Barbara Hallensleben, Professorin für Dogmatik und Theologie der Ökumene an der Theologischen Fakultät der Universität Fribourg. Und ich danke herzlich, dass Sie sich dieser Aufgabe annehmen. Wohl bei keinem anderen Thema legt es sich nahe, die existenzielle Dimension eigens zu benennen, wie bei der Thematik der Erlösung. Im christlichen Glauben sind wir zum ewigen Leben in der Gemeinschaft mit Gott berufen, wie es der johannäische Christus in seinem Abschiedsgebet ausgesprochen hat. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Weil sich in diesem ewigen Leben die Erlösung vollendet, lebt in jedem Getauften die unstillbare Sehnsucht nach Erlösung, die auch immer wieder im geistlichen Leben des Christen Raum einnimmt. Über dieses Verhältnis zwischen Soteriologie und geistlichem Leben wird Professor Michael Schneider zu uns sprechen, den ich herzlich begrüße. Der Referent hat bis zur Emeritierung als Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt gewirkt und ist mit Beginn des Studienjahres 2018 und 19 zum Spiritual am Priesterseminar des Bistums Eichstätt berufen worden. Als weiteren Referenten darf ich Herrn Erzbischof Georg Genswein, Präfekt des päpstlichen Hauses und Privatsekretär des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Herzlich begrüßen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie über die Verwurzelung der Soteriologie in der Biografie Josef Ratzingers sprechen und damit ein persönliches Zeugnis darüber geben, wie die Soteriologie im Leben von Papst Benedikt gleichsam inkarniert ist. Ohne etwas von Ihren Ausführungen vorwegnehmen zu wollen, soll doch der Hinweis erlaubt sein, dass zwei Stichworte in der Theologie Josef Ratzingers immer wieder auftauchen, nämlich Dankbarkeit und Freude. Sie sind die Versprachlichung des gläubigen Bewusstseins, erlöst zu sein und deshalb bei allen Verpflichtungen und Anstrengungen in Gelassenheit leben zu dürfen. Mit diesen Beiträgen, so hoffe ich, kann die Frage nach der Erlösung des Menschen im Licht des Christusglaubens in ihren verschiedenen Facetten und Dimensionen umrissen werden. Die denkerische Beschäftigung mit der soteriologischen Botschaft unseres Glaubens kann jedoch letztlich keinen anderen Sinn und kein anderes Ziel haben als dies, dass wir uns persönlich in diese Botschaft vertiefen und in dankbarer Freude mit Job in das frohe Glaubensbekenntnis einstimmen, doch ich weiß, mein Erlöser lebt.
Das ist der Katechismus bei Radio Horeb und Radio Maria mit einem Rückblick auf die Tage des 16. bis 19. September. In Rom trafen sich die Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt der 16. Es gab ein öffentliches Symposium und es gab interne Begegnungen, Treffen, Diskussionen. Und am Rande dieses Treffens hatte meine Kollegin Marion Kuhl Gelegenheit, mit Kurt Kardinal Koch, dem Präsidenten des Päpstlichen Rates für die Förderung der Einheit der Christen, auch über den synodalen Weg sowohl in Deutschland als auch weltweit zu sprechen.
Vor zwei Jahren, 2019, hat Papst Franziskus einen Brief an die Kirche in Deutschland geschrieben. Das ist ja eigentlich was Besonderes und kommt nicht so oft vor, dass Briefe, glaube ich, direkt geschrieben werden. Was ist denn das Hauptanliegen des Briefes für Papst Franziskus?
Also zunächst einmal, die Originalsprache dieses Briefes ist Spanisch, was darauf hinweist, dass der Papst es selber geschrieben hat und damit sehr deutlich wird, was seine Grundanliegen sind. Er ist überzeugt, dass die Kirche synodaler werden muss. Unter Synodalität versteht er aber etwas ganz Spezifisches. Ich würde versuchen, das in drei Stichwörtern zusammenzufassen. Das heißt erstens hören, aufeinander hören. Nicht zunächst reden, sondern hören. Zweitens unterscheiden, was hier gesagt wird, aufeinander hören und vor allem auf den Heiligen Geist hören, was der Heilige Geist von der Kirche will. Und das Dritte ist Geduld. Es braucht Geduld für diesen Prozess. Damit ist deutlich, Synodalität hat nichts mit Parlamentarismus zu tun, sondern ist ein geistlicher Vorgang. Und wenn ich den Brief richtig verstehe von Papst Franziskus, möchte er das in Erinnerung rufen, dass ein synodaler Weg nicht ein kirchenpolitisches Verfahren ist, sondern ein geistlicher Vorgang. Und das Zweite, was ihm sehr wichtig ist, Synodalität ist deshalb zentral, weil jeder Christ, jede Christin berufen ist, Zeugnis zu geben vom Glauben. Und deshalb steht in diesem Brief ja auch an erster Stelle Evangelisierung. Das ist die eigentliche Aufgabe, die der Heilige Vater für die Kirche von heute sieht. Und es deshalb Synodalität braucht, weil Synodalität sagt, jeder Christ, jede Christin ist berufen, Zeugnis zu geben.
Jetzt wird die Weltbischofssynode eröffnet. Im Oktober steht dann unter dem Motto für eine synodale Kirche Gemeinschaft, Partizipation und Mission. Ich glaube, ein dreijähriger weltweiter Prozess, der damit beginnt. Papst Franziskus, er hat dann mal gesagt oder geschrieben, dass der Weg der Synodalität das ist, was Gott sich von der Kirche des dritten Jahrtausends erwartet. Wenn Sie das jetzt so als geistliches Ereignis so beschreiben, eingebettet ins Gebet, Unterscheidung der Geister, hinhören, wie sieht er dann den synodalen Weg in Deutschland? Entspricht das diesem Gedanken oder gibt es da Unterschiede?
Papst Franziskus hat sich zum synodalen Weg in Deutschland konkret nicht geäußert. Er hat diesen Brief geschrieben und er hat jüngst auch in einem Interview gesagt, dass er den Eindruck hat, dass seine Hauptanliegen zu wenig oder kaum rezipiert worden sind in Deutschland. Das ist eigentlich die kritische Stellungnahme dazu. Ich selber bin ja auch nicht involviert in diesem synodalen Weg in Deutschland, ich kann das nur von außen her beurteilen und da würde ich sagen, ich stelle schon große Unterschiede fest zwischen dem, was in Deutschland unter synodalem Weg verstanden wird und was der Heilige Vater unter Synodalität versteht. Diese drei Worte, unter dem die Bischofssynode steht, nimmt ja diese drei Stichworte wieder auf, die ich gesagt habe, Gemeinschaft. Gemeinschaft besteht eben darin, dass man nicht nur miteinander redet, sondern dass man zunächst einmal aufeinander hört, welches die Anliegen des anderen sind. Partizipation, damit alle mit einbezogen werden, ihre Stimme einbringen können. Und Mission, Evangelisierung, den Glauben weiterzugeben, das ist das Grundanliegen. Ich denke, der große Unterschied zwischen dem synodalen Weg und dem, was der Papst möchte. In Deutschland hat man ganz bestimmte Themen, man hat auch verschiedene Sektionen, über die man diskutieren will und Papiere verfassen will. Demgegenüber ist das Thema der Synode die Synodalität selber. Wie kommen wir zu einer synodaleren Kirche, in der alle ihr Glaubenszeugnis einbringen können und ihren Beitrag zur Evangelisierung geben können.
Was rät Papst Franziskus für die neue Evangelisierung? Wenn die Evangelisierung sein Hauptanliegen ist, um die es eigentlich geht, gibt er da Ratschläge?
Also ganz entscheidend ist natürlich, dass im Mittelpunkt der ganzen Mission, der ganzen Aufgabe der Sendung das Evangelium Jesu Christi steht. Wir haben eine derart kostbare Perle im Evangelium, die wir an die Menschen weitergeben möchten, aus der Überzeugung heraus, dass das Evangelium dazu hilft, ein guter Mensch zu werden und das Leben so zu leben, wie es von Gott geschenkt worden ist. Und diese kostbare Perle auch weiterzugeben, das setzt allerdings voraus, und ich denke, das ist ein zweites Moment bei Papst Franziskus, dass die Christen sich selber in diesem Evangelium tiefer verwurzeln. Ich kann nur etwas weitergeben, indem ich selber daheim bin. Oder wie es der Volksmund sagt, wes das Herz voll ist, es geht der Mund über. Diese Erfahrung mache ich ja immer, wenn meine Mitarbeiter von den Ferien nach Hause kommen. Dann muss ich ihnen nie befehlen, zu erzählen, was sie erfahren haben. Sie erzählen von selbst, weil das Herz voll ist. Und wenn uns Christen heute der Mut nicht mehr übergeht, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob das Herz noch voll ist.
Wenn man an orthodoxe Bischöfe denkt, wie ist denn da das Thema Synodalität, Dialog, wie wird das da gelebt? Kann das auch wichtig jetzt sein im Hinblick auf Ökumene, dieser Blick?
In Evangelii Gaudium, also der ersten Enzyklika, die Papst Franziskus geschrieben hat, hat er ja auch gesagt, also das Grundelement der Ökumene besteht im Austausch der Gaben. Nicht so sehr im Austausch von Ideen und Gedanken, sondern im Austausch. Jede Kirche hat eine besondere Gnadengabe erhalten und die besondere Gnadengabe, die er bei den Orthodoxen sieht, ist die Synodalität. Und er sagt, wir können von den Orthodoxen sehr viel an Synodalität und Kollegialität unter den Bischöfen lernen. Jede orthodoxe Kirche, es gibt ja insgesamt etwa 15 verschiedene orthodoxe Kirchen, hat ein eigenes System von Synodalität, aber alle haben eine synodale Grundstruktur. Auf der einen Seite das hierarchische Element des Patriarchen und auf der anderen Seite den Heiligen Synod. Und beide sind aufeinander angewiesen. Der Patriarch kann ohne die Synode nicht entscheiden. Aber auf der anderen Seite muss die Synode auch auf den Patriarchen hören.
Ist das dann bei uns eben auch so, Synodalität und Petrusamt, also parallel gesehen, dass eben das eine das andere erfordert?
Ja, es gibt keine Primazialität ohne Synodalität. Es gibt aber auch keine Synodalität ohne Primazialität, nicht? Weil man muss auch unterscheiden zwischen der Entscheidungsfindung und dem Entscheidungsprozess selber. Und Synodalität heißt eigentlich, dass bei der Entscheidungsfindung möglichst alle mit einbezogen sein müssen und können, soweit das möglich ist, wohingegen die Entscheidung dann wieder in der Hand der Hierarchie liegt, aber nur aufgrund dieser Entscheidungsfindung und so ganz neu ist das nicht. Ich erinnere daran, wie Papst Pius XII., bevor er das Dogma der Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele erlassen hat, die ganze Weltkirche befragt hat, alle Bischöfe befragt hat, alle theologischen Fakultäten befragt hat, ob er dieses Dogma erlassen soll oder nicht. Insofern haben wir in der Tradition viele synodale Elemente, die wir wieder neu verlebendigen können.
Radio Horeb feiert am 8. Dezember, Hochfest der Immaculata, seinen 25. Geburtstag. Welchen Dienst kann denn Radio Horeb für die Kirche in Deutschland leisten oder beisteuern?
Also ich glaube, seit 25 Jahren leistet es einen großen Beitrag mit den Sendungen, die gemacht werden. Ich kenne viele Menschen, die Radio Horeb hören und sich vertiefen im Glauben, damit sie auch gestärkt werden im Glauben. Von daher hoffe ich, dass Radio Horeb diesen Weg weitergehen kann. Das Motto heißt Leben mit Gott. Und es gibt nichts Wichtigeres im Christentum, als in der Gegenwart Gottes zu leben. Gott schenkt uns seine Gegenwart in Jesus Christus. Und mit ihm den Weg zu gehen, um so das Glück des menschlichen Lebens zu finden, das ist der Grundauftrag des Christen. Da denke ich, bin ich überzeugt, dass Radio Horeb einen guten Beitrag leistet.
Dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen für die Zuhörer bitten?
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der lebendige Gott segne und behüte euch. Er lasse sein Licht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er hebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Kurt Kardinal Koch im Gespräch mit Marion Kuhl am Rande des Treffens der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. In Rom vom 16. bis 19. September. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle Beiträge von diesem Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI., auch vieles, was wir hier nicht live gesendet haben, finden Sie in unserer Mediathek unter Sondersendungen und Events. Schauen Sie dort hinein, Sondersendungen und Events, tolle Interviews, tiefgehende Vorträge und Diskussionen, Mediathek, Sondersendungen und Events. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für all Ihre geistliche und materielle Unterstützung für Radio Horeb und Radio Maria. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.